Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und da sind wir auch schon wieder, wie in der kommenden Woche angekündigt, Tim. Sitzen wir in der Westender Straße. Aber die lassen uns hier natürlich nicht einfach so rein. Ne, zum Sightseeing oder so. Wir haben heute einen Gast in der Runde. Boris Schommers ist bei uns. Hallo Boris.
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
Wir können heute so ein bisschen über das, was im letzten Jahr zuletzt geschehen ist, reden, können auf die Winterpause schauen und können natürlich jetzt auch in der heißen Woche vorm ersten Spiel des neuen Jahres, vom ersten Pflichtspiel des neuen Jahres auf die anstehenden Herausforderungen schauen. Als allererstes müssen wir aber gemeinsam auf die Jacke schauen, die Tim heute trägt. Was ist das denn da für ein Wappen?
Ja, schon, ist das schon frech damit hier an der Westende aufzulaufen. Oder, ja, oder sind die Ziele? Ich weiß es nicht so genau.
Ist das irgendein Viertligist aus dem Osten? Also das Wappen sagt mir ja gar nichts.
Zur Erklärung, ich habe eine Vintage-Jacke von Real Madrid an. Und ich habe gedacht, zumindest da wird jetzt hier kein böses Blut auftauchen. Das ist jetzt, Entschuldigung, doch ein bisschen weiter weg. Ich wäre jetzt ja nicht mit einer, was weiß ich,
Fortuna Düsseldorf-Jacke.
Also wir werden mal gucken, ob wir es nach dem Podcast noch anpassen können, dass du wenigstens gut gekleidet nach Hause gehst.
Das war zumindest noch ein anderes.
Dankeschön. So viel zum Thema positiv in die Folge starten.
Dass wir zumindest ein anderes Wappen vielleicht da drauf kleben oder so. Das finde ich.
Wie gesagt, ich habe ja auch mit dem Verein weniger zu tun, sondern bin eher mit der Stadt verbandelt.
Gucken wir mal, wie sich das am Ende auflöst. Für den Verein. Du hast gerade schon gesagt, positiv in die Runde starten. Boris, ich wurde von dir schon mal gerügt, weil ich bin mit einer negativen Frage reingegangen und du warst so ein bisschen so, ja, danke für die positive Grundstimmung schon. Das war natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen her, da lief es sportlich noch nicht ganz so rund. Jetzt können wir drüber reden. Ihr seid mit einem 4:2 gegen Freiburg 2 aus dem neuen Jahr gegangen. Erstmal 4 Tore schießen, dann noch so eine Geschichte mit Marvin Knoll, der sich dann da durchkämpft, irgendwie durch dieses Spiel. Dieses letzte Spiel des Jahres, was hat euch das gegeben?
Ja, glaube ich, sehr, sehr viel. Vor allen Dingen natürlich, glaube ich, für alle, für die Fans, für den Verein, für uns selber ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir mussten es gewinnen, wir haben es auch gewonnen, dass wir es dann so gewinnen. Mit der Story drumherum, mit Knolli, mit der Verletzung, wo er sich wirklich durchgebissen hat, vorher sein Freistoßtor, mit den 4 Toren, war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr gutes Spiel für uns. Und so im Nachhinein betrachtet, merkst du einfach auch, wie die Spiele vor der Winterpause den Jungs ein neues Selbstvertrauen gegeben haben, so diesen Glauben wieder geweckt haben an ihre eigene Leistung, an ihre eigene Stärke, die sich ja dann wirklich auch in den Spielen schon Stück für Stück gesteigert hat. Und natürlich nochmal mit so einem Jahresausklang wirklich mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Und man merkt aber jetzt auch schon, dass dieses Vertrauen in sich selber und diese Motivation, da wieder anzuknüpfen, schon zu 100% bei den Jungs gegeben ist. Und sie brennen jetzt schon darauf, am Samstag das nächste Spiel machen zu können.
Wir schauen noch für 2 Fragen so ein bisschen in die Vergangenheit und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in die Winterpause rein. Es ist ja tatsächlich so, du hattest einen schweren Start. Du kommst ja in die Krise rein im Prinzip. Es gab gut den Sieg gegen Unterhaching vorher, aber ich glaube, der MSV hat sich jetzt selbst nicht auf einem guten Weg gesehen. Die Fans waren wieder stark verunsichert. Das aus im Niederrhein-Pokal. Dann hat es lange bis zum ersten Sieg gedauert. Das war ja alles im Prinzip bis zum Sieg gegen Lübeck eine schwierige Geschichte für dich. So haben wir es zumindest von außen wahrgenommen, ne? Und ich meine, du hast ordentlich Kritik bekommen, ja auch von uns, so ehrlich müssen wir sein, wir haben ja nicht gesagt, oh, Boris Schommers, der Heiland ist da. Jetzt hat es sich ein bisschen gewandelt, der Weg dahin zu der Stabilität, die wir ja, du hast sie angesprochen, die wir dann in den letzten Spielen ja gesehen haben, auch gegen Dresden, obwohl das Spiel verloren gegangen ist, war das für dich, du hast ja gesagt, ich brauche Zeit, war das genau in dem Zeitrahmen, in dem du gedacht hast, dass du dich bewegen wirst, oder hast du schon für dich gesagt, ey, eigentlich hätte das schon mal ein bisschen früher zünden können?
Gute Frage. Ja, grundsätzlich ist natürlich eine Situation, wo ein Trainerwechsel stattfindet, immer eine schwierige Situation für einen Verein. Zumindest allermeistens ist dann gerade nicht irgendwo Tabellendritter, sondern man ist eben relativ weit unten drin und unzufrieden. Es ist einfach so, und ich glaube, das bin nicht nur ich, das ist, wenn ein neuer Trainer kommt in einen Verein und eine Idee hat, wie er spielen lassen möchte, und Spieler wie gerade dann in dem Moment vielleicht auch als Tabellenletzter nicht gerade das größte Selbstvertrauen haben, dann brauchst du deine Zeit, um mit den Spielern zusammen eben eine Spielidee, eine Struktur zu erarbeiten. dass man immer sagt, ja, das muss doch alles schneller gehen, dass wir sind doch Tabellenletzter, das ist irgendwo logisch, aber es funktioniert so im Fußball nicht. Ne? Und genau deswegen habe ich gesagt, wir müssen versuchen, schnellstmöglich eine Mannschaft gegen den Ball zu stabilisieren. Das kannst du relativ schnell erreichen, aber dass du einer Mannschaft spielerisch eine Handschrift gibst, das dauert halt. Und da habe ich gesagt, zumindest brauchen wir mal 3 Monate, um auch mit dem Trainerteam, mit dem ich erneut zusammengearbeitet habe, eben und mit der Mannschaft uns kennenzulernen und auch die Automatismen reinzubekommen und das Vertrauen in sich selber zu haben. Und ich glaube, wir sind zumindest jetzt auf einem guten Weg. Wir sind immer noch nicht da, wo wir irgendwann hinwollen. Sowohl tabellarisch stehen wir bei Weitem nicht da, wo wir hinwollen, aber auch spielerisch. Aber das Schöne ist, dass man in den letzten Spielen gesehen hat, dass wir auf einem ordentlichen Weg sind. Und dieser Weg, dass wir den hoffentlich in der Rückrunde fortsetzen können und dementsprechend dann dort guten Fußball spielen, so wie ich es mir vorstelle, aber als allerwichtigstes natürlich die entscheidenden Punkte holen.
Bleiben wir auch nochmal in der Vergangenheit. Was ich so wahrgenommen habe, war, dass du ein bisschen kurz angebunden warst und so ein bisschen nicht in die Ecke gedrängt, aber ne, die Situation ist komplett konträr. Ne, du warst sehr erfolgreich in Düren und dann kommst du hier hin und es regnet so auf einen herab. Hier brennt der Busch, du kommst hier hin, hier brennt es lichterloh. Also, wie war das für dich?
Ja, ich glaube, hier brennt ja sogar eine ganze Stadt und du hast es ja vollkommen richtig beschrieben, dass es eine große Diskrepanz gab, sowohl zwischen dem sportlichen Erfolg, aber vor allem auch der MSV Duisburg, dieser Traditionsverein, der dann eben seit Jahren, sage ich mal jetzt, und da darf mich jetzt auch keiner falsch verstehen, aber seit Jahren in so einer Spirale war, wo du sagst, jetzt bist du ganz unten angekommen, Tabellenletzter in der dritten Liga, also weiter runter geht's gerade nicht mehr und dass man natürlich dann auf sehr, sehr viel enttäuschte, unzufriedene Menschen trifft, das ist klar, ist logisch, das ist berechtigt. Ich hätte mir halt gewünscht, aber das ist halt dann auch immer einfach, wenn du von außen reinkommst, vielleicht nicht die Identifikation hast, vielleicht nicht jetzt der jahrzehntelange Fan bist, der immer ins Stadion kommt, sondern gerade so ein Frischer in Duisburg, hätte ich halt gesagt, okay, die Situation ist jetzt nun mal so, dass man einen Trainerwechsel ja vorgenommen hat. Und wir werden es ja alle mit dem besten Gewissen versuchen und der Verein hat sich ja was dabei gedacht, jemanden zu verpflichten mit der Vita, die ich hatte, weil ich es ja auch schon mal genau in der gleichen Situation in Kaiserslautern nachgewiesen habe. Ähnlich großer Traditionsverein in der dritten Liga damals und hier war es natürlich schon brutal, die negativen Stimmungen, die von allen Seiten auf einen eingeprasselt sind, aber das gehört irgendwo auch mit dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Nächte dann nicht geschlafen habe. Ich hätte mir halt gewünscht, irgendwo vielleicht einen Ticken mehr in dem Moment so, wie soll man sagen, so eine Neutralität an den Tag zu legen. Aber das ist einfach gesagt nochmal, wenn du von außen kommst, wenn du fieberst mit einem Verein, mit einem Traditionsverein, mit deiner Mannschaft und jetzt kommt der Siebte da hintereinander und erzählt wieder irgendwas, dann kann ich das schon nachvollziehen. Und von daher habe ich einfach am Anfang ja versucht, einfach nur zu verdeutlichen, wir werden unsere Zeit brauchen. Und wenn ihr meine Arbeit beurteilen wollt, dann macht es bitte erst nach 3 Monaten ab dann, weil dann sieht man hoffentlich was, wonach man das beurteilen kann. Und dann bin ich für jede Anmerkung und Kritik auch immer zu haben, wenn sie in einem respektvollen Rahmen ist.
Ja. Was mich da auch noch interessieren würde, direkt dein Start, war ja quasi die blödste Situation, die passieren konnte. Hat man da vorher gesprochen? War das dann so, hast du gesagt, ich möchte im Niederrhein-Pokal starten oder hättest du lieber gesagt, ich möchte nicht im Niederrhein-Pokal starten? Leute, das ist kein Geschenk.
Ja, wir haben da jetzt nicht vorher drüber gesprochen, wann ich starte, sondern es war, glaube ich, eine Thematik des Vereins, ein Wunsch des Vereins mit guten Absichten zu sagen, dass man eben diese Zeit nutzt mit der Pause durch die Spielverlegung, dass man dem neuen Trainer mehr Zeit gibt, die Mannschaft kennenzulernen mit dem Trainerteam zusammen. Und hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass der Pokal eben von alleine läuft.
Was sagst du? Also das war so der Gedanke?
Nein, das war nicht mein Gedanke.
Das war nicht dein Gedanke.
Also ich weiß nicht, ob es ein Gedanke im Verein war, aber so die Intention war, dem Verein war es wichtiger.
Halt so, für die Fans wirkt das so ein bisschen so, weißt du, weil man hat dir ja überhaupt keinen Gefallen im Endeffekt getan. Man hat Uerdingen ja irgendwo doch dann schon unterschätzt.
Ja, eine gewisse Euphorie war, glaube ich, auch bei den Fans da, wenn du überlegst, nach dem Sieg gegen Unterhaching, haben wir auch gedacht, gut, was kann schon gegen Uerdingen schiefgehen? Dieser Fluch muss ja irgendwann mal gebrochen werden. Ja,
aber das ist dann immer das Thema. Pokalspiel hat immer seine eigenen Gesetze.
Phrasenschwein
machen. Dann hatten wir natürlich auch, was ich ja relativ schnell gemerkt habe, obwohl ich erst 24 Stunden hier war, die Rivalität. Mhm. Ne, das ist ja für die Duisburger auch sehr, sehr wichtig ist. für Oeding das Spiel des Jahres, ne? Gerade weil sie Duisburg dann natürlich auch eins auswischen wollten. Ja. Und ich glaube, ich hatte ja, weiß ich nicht, was hatte ich, eine Einheit mit der Mannschaft so ungefähr.
Ja.
Und ja, war halt selber, sage ich mal, überrascht davon, wie wir dann aufgetreten sind in dem Spiel, was auch tatsächlich alles gefehlt hat. Mhm. Was alles gefehlt hat, weil ich hatte schon die Hoffnung, dass wenn man mir sagt, ich bin gerade seit 24 Stunden da und die Identifikation vielleicht und die Rivalität und der Schommers weiß nicht, worum es geht, dann hatte ich aber schon die Hoffnung, dass die Mannschaft es gewusst hätte. Ne? Und ich bin der klaren Überzeugung, auch heute noch, wenn der MSV Duisburg gegen Oeding spielt, eine klassenhöhere Mannschaft und ja, eigentlich auch von den Namen her eben dann deutlich besser ist,
ja,
dann muss man die Eigenmotivation in der Mannschaft haben. Dann kannst du an die Linie stellen, wen du willst. Dann muss die Mannschaft die Eigenmotivation haben, dieses Derby fürs Weiterkommen in einem K.O.-Spiel zu gewinnen, für sich selber, weil es ein K.O.-Spiel ist, aber natürlich auch für den Verein. Und in dem Moment erst recht, weil man sagt, wir sind ja schon genug gebeutelt gewesen. Es wäre ja der nächste Schritt gewesen, wo man hätte auch die Fans auf seine Seite bringen können mit diesem, sage ich mal, kleinen Derby-Sieg und gleichzeitig weiterkommen.
Da gab es dann natürlich Frustration, diese Eiszeit hat sich noch ein bisschen verstärkt und dann gab es halt den Sieg gegen Lübeck, wo man schon so ein bisschen sich wieder annähern konnte, wo man, finde ich, auch gemerkt hat, dann von der Atmosphäre in den darauffolgenden Spielen gegen Dresden und natürlich auch gegen Freiburg 2, da ist auch wieder mehr Leben, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Kurve. Das ist ja immer so eine wechselseitige Geschichte, ne? Mannschaft performt, Fans performen und andersrum. Ich hatte den Eindruck, als jetzt nach dem Sieg gegen Lübeck und auch nach dem Sieg gegen Freiburg, sowohl die Fans als auch die Mannschaft, die haben so ein bisschen verlernt, wie man gemeinsam feiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt vom Platz, ne? Also gegen Lübeck war es ja nur eine ganz kurze Runde, da ist man dann einmal die Kurve gelaufen, hat applaudiert, die Fans haben zurück applaudiert und das war's dann. Gegen Freiburg hat man dann zum Abschied sozusagen nochmal ein bisschen ausgiebiger gefeiert. Aber diese Partys nach dem Spiel im Wedau-Stadion, ich habe das Gefühl, man muss das auch als Fan wieder lernen, dann mal mit der Mannschaft zusammen richtig aufzudrehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht von da unten.
Ja, ich glaube, die Partys im Wedau-Stadion oder hier in unserer Arena, ich weiß ja nicht, wie wir sie jetzt offiziell...
Schau ins Land,
Reisen-Arena.
Schau ins Land, Reisen-Arena natürlich.
So, genau, aber ich glaube, die Partys haben wir uns dann für die Rückrunde aufgehoben.
Oh ja, also gerne.
Das ist dann, glaube ich, was, wo wir auch da den Weg natürlich weitergehen wollen und ihr habt sehr schön beschrieben. Ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans war jetzt nach Freiburg schon ein ganz anderes als vielleicht vorher, wo man aber einfach auch nicht vergessen darf, die Frustration auch auf beiden Seiten und eben auch in den Fanlagern, wo du komplett, was man ja komplett nachvollziehen kann. Ich meine, sie bezahlen ja trotzdem noch und sie supporten ja trotzdem noch mit dann knapp 10.000 jedes Mal eine Mannschaft und sind aber selber gefrustet. Ich habe ja auch mehrere Gespräche mit den verschiedenen Fangruppierungen geführt schon und die mussten wir erstmal zurückgewinnen. Ne? Mhm. Und da war es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft aber dieses, ich sage jetzt mal, neues Gesicht gezeigt hat, wirklich, wo du gesagt hast, dass sie gemeinsam leidenschaftlich dafür alles geben und dann wird das meistens schon von einem Fan honoriert, nicht immer. Aber es ist erstmal die Basis und ich glaube, gerade das haben wir in den letzten Spielen auch gegen Dresden. Auch gegen Dresden haben wir es auf den Platz gebracht, dass wir eine Einheit sind, dass die Jungs unbedingt wollen, dass sie auch gegen Dresden gerade erste Halbzeit ein super Spiel gemacht haben. Ja. Und so hast du, glaube ich, die Fans schon mal in einem gewissen Teil zurückgewonnen und natürlich mit dem Sieg hinten raus noch einen Schritt. Und ich glaube, für die Zukunft eben ist jetzt wieder eine Basis gegeben, wo wir sagen, wir wollen ja alle nur das eine. Wir wollen alle nur, dass wir mit dem MSV überm Strich stehen. Das werden wir auch schaffen. Aber dafür brauchen wir uns halt auch gegenseitig. Und ich glaube, da haben wir jetzt aber einen guten Startschuss fürs neue Jahr in dem alten Jahr gemacht. Mit den letzten Spielen und das von beiden Seiten. Weil der Support war ja schon, also ich war dann auch schon wieder positivst überrascht, als ich dann, kurz vor Schluss, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, sowas haben wir hier lang nicht mehr gesehen. Da dachte ich mir, wow, okay.
Ja, aber es ist ja nun mal
die
so.
Die Ansprüche,
ne?
Sind gesunken.
Vielleicht.
Nee, 4-2, 4 Tore geschossen, das war schon.
Hast du lang nicht mehr gesehen.
Ja, deswegen, aber ich fand's ja super und da die Stimmung, ne, die Stimmung.
Sie ist wieder da.
Genau, sie war wieder da und wenn du siehst, es war ja, weiß gar nicht, wie viel da waren, aber dafür war es brutal laut und es war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl und das haben die Jungs auch nachher gesagt.
Da steckt was drin.
Genau, das
ist einfach super. Nimm mal 30.000 mit in dem Laden, ey.
Ja, ja. Tim, es ist doch der Wahnsinn.
Voll.
Voll, oder?
Ja, voll.
Der Spielverein hat 2 Spiele in Folge gewonnen.
Das druckst du am besten aus und rahmst du dir ein.
Würde ich gerne.
Aber geht nicht.
Hä, wie?
Ich habe keinen Drucker.
Da gibt's doch jetzt eine ganz einfache Lösung.
Echt jetzt?
Echt jetzt. Geh einfach zu den Jungs und Mädels von Bürosysteme Lilienthal. Die beraten dich, verkaufen dir den passenden Drucker und richten dir das Ding am Ende sogar ein.
Also quasi 3 Punkte?
Immer.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Wie gesagt, ich habe das Gefühl, sowas, ne? Du hast ja sofort wieder Leute mobilisiert gehabt. Gegen Lübeck war es, glaube ich, die Negativkulisse. Ja, und dann gegen Freiburg waren nach, gut, Dresden ist natürlich das Stadion voller, auch weil die Gäste aus dem Osten natürlich ein paar Leute mitbringen. Aber auch gegen Freiburg war ja dann wieder nochmal eine ganze Ecke mehr im Stadion los. Und jetzt haben wir das neue Jahr 2024, Boris, du sprichst die Basis an und die habt ihr ja auch nochmal aufgepimpt.
Ja, es sind Daniel Ginczek, ich habe meinen Augen nicht getraut, und Ahmet Engin zurückgekommen. Daniel Ginczek ist neu, Ahmet Engin ist zurückgekommen. Jetzt erstmal, waren das irgendwie persönliche Wunschkandidaten? Also hattest du da irgendwo bei den Transfers die Finger im Spiel, soweit das irgendwie geht? Und wie sieht das bei jemandem wie Ginczek aus? Wir sind da so ein bisschen vorbelastet, muss man sagen. Es kam immer gerne mal ein Spieler mit Rang und Namen. Nur das Problem ist halt, dass der dann schon meistens halt bei allen anderen Vereinen durchs Raster gefallen ist, weil der, ich sag's mal so salopp, nur noch ein Bein hat. Also natürlich.
Also ich kann seit auch heute vor 2 Stunden kann ich bestätigen, dass Ginczek noch zwei Beine hat.
Super.
Und
gut.
Das ist also immerhin. Auch da ist die Basis gegeben.
Aber wir hatten übrigens ganz kurz, wir hatten auch schon Spieler, die mit einem Bein gut gespielt haben. Victor Obinna zum Beispiel in der Vergangenheit, da haben wir das Gleiche gesagt und der hat Butzen gemacht, wenn der fit war.
Wir haben halt Angst vor der vor diesem Obinna-Faktor. Also okay. Vor Leuten, gleich wie bei Pascal Köpke. Du liest Pascal Köpke, du weißt, du hast da, oh wow, ne, der hat auch schon höher gespielt. Klar, der Vater wirft da auch seine Schatten voraus, aber du weißt, der hatte schon höher gespielt, ey, für uns richtig jemand mit Rang und Namen, ja, verletzt. Ne? Wegen Victor Obinna, der hat halt bei Inter Mailand und bei West Ham United damals gespielt, da ging ein Hauch von Europa League durchs Stadion, weißt du, und wir waren alle so hyped und dann hat der 6 Scorer gemacht, 15 Spiele, aber er hat halt nie das irgendwie wiedergeben können und das ist halt häufig so, du liest einen großen Namen und du hast Sehnsucht und denkst, geil, Daniel Ginczek, vor ein paar Jahren noch 10 Millionen den Wolfsburgern wert gewesen.
Ja. Also er hat 2 Beine, trotzdem, wenn du eine Verletzungsvita siehst, wie die von Daniel Ginczek, gibt es da spezielle Trainingsmethoden? Also sagt ihr, Belastungssteuerung ist nochmal ein anderes Thema bei Daniel Ginczek, wir müssen gucken, wenn der mal nicht ganz rund läuft, den ein bisschen rauszunehmen.
Ja, glaube ich, wenn ich jetzt auf alle die Fragen, die wir auch in dem einen Satz jetzt hatten. Also die erste Frage, wenn wir es vorne anfangen, chronologisch sicherlich, bei der Verpflichtung generell, ne, setzen wir uns ja in der sportlichen Leitung zusammen und da sind erstmal die beiden Entscheidungsträger mit Bayer und Chris.
Ja.
Die beiden und gerade Chris ist dann ja in den Verpflichtungen von neuen Spielern der federführende Mann. Gleichzeitig, das ist aber wirklich sehr, sehr positiv, setzen wir uns halt zu dritt zusammen, haben eine Analyse auch der Hinrunde gemacht, kommen natürlich meine Einflüsse als Trainer mit dazu, wo wir dann sagen, okay, was brauchen wir jetzt nun wirklich oder was ist das Profil? Und dann ist Chris aber schon federführend, der dann eben schaut, welche Optionen haben wir, weil er natürlich auch weiß, was wir finanziell zur Verfügung haben. Und da gab es sicherlich mehrere Kandidaten, aber gerade bei Ginczek war es natürlich so, wo du im ersten Moment, wie du es gerade gesagt hast, Daniel Ginczek, der wirklich für uns, ne? Und wieso? Wieso? Ne? Wieso will er und wieso wollen wir? Wieso wir wollen, ist insofern klar, weil er einfach eine brutale Qualität hat, weil er das schon nachgewiesen hat, in den verschiedensten Ligen, aber jetzt hauptsächlich auch in der ersten Liga und zweiten Liga, welche Qualität er hat. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine Verstärkung in vorderster Reihe. Wir brauchen auch jemanden, der uns sofort weiterhelfen kann. Und da komme ich jetzt zu dir mit dem sofort weiterhelfen, wo du sagst, kann er uns weiterhelfen? Verletzungsvita haben wir uns natürlich auch alles mit beschäftigt, aber er ist verletzungsfrei. Er ist, ich tue ihm jetzt hoffentlich nicht unter, 32. Ich meine, Genie wäre 32 und viel wichtiger in den Gesprächen. Und das ist ja für mich dann auch wichtig gewesen, für mich mit dem Trainerteam, mit welcher Motivation kommt so ein Spieler aus der zweiten Liga von Düsseldorf, wurde, ne, sicherlich ein Batzen mehr Geld verdienst, wurde zweite Liga spielen kannst, aber natürlich vielleicht gerade nicht so viel spielst und das ist immer das, wo ich dann hinschaue, welche Motivation hat der Spieler jetzt für den MSV Duisburg alles zu geben, ne, für unsere Ziele. weil es geht hier in keinster Weise gerade um einzelne Spieler, es geht nicht um ihn. Es geht einfach nur darum, dass wir alle gemeinsam die Klasse halten und dafür die Qualität, aber dafür musst du auch eben ja kämpfen, beißen, kratzen, malochen.
Malochen.
Ne? Und ja, da fängt halt erstmal an, ne? Und dann fragst du dich ja immer, einer, der schon so viel erlebt hat, so viel verdient hat, kann der noch malochen?
Will der noch malochen?
Und welche Motivation hat der? Ne? Und da haben wir sehr schnell in den Gesprächen mit ihm rausgefunden, dass er einfach riesig Bock hat, dass er fit ist, dass er riesig Bock hat, auch ja, vielleicht ist dem einen oder anderen nochmal zu zeigen, aber vor allen Dingen auch, dass er sagt, er will unbedingt Fußball spielen. Und was natürlich auch für mich sehr, sehr wichtig war, er hat eine Affinität hier zur Gegend. Ne, er wohnt jetzt hier zwischen Düsseldorf und Duisburg. Hm. Seine Kinder gehen hier in Duisburg auf die Schule. Das heißt, da hast du natürlich schon so Punkte, wo ich sage, das ist ja schon mal eine Motivation für ihn selber, zu sagen, hey, ich würde jetzt hier gerne, ne, nochmal vielleicht ein bisschen länger spielen, einfach weil es perfekt passt. Also er wird sicherlich nicht gekommen sein wegen dem Geld, aber davon hat er auch mehr als genügend verdient hoffentlich. Aber er ist gekommen, weil er gesagt hat, es passt von der gesamten familiären Situation. Es gibt eine gewisse Affinität zum Verein, aber auch vor allen Dingen, ich möchte einfach es mir und auch anderen Leuten beweisen, dass ich noch besser und fitter bin, als ich immer dargestellt werde.
Da ist nämlich der Punkt.
Und das ist so ein Punkt, da habe ich gesagt, hey, das finde ich für mich in der Erklärung, dann wird es eine runde Geschichte. Mhm. Und wenn du ihn jetzt siehst auf dem Platz, ist es klar, bei beiden aber, dass sie aufgrund ihrer Wettkampfeinsatzzeiten vielleicht im letzten Jahr jetzt nicht sofort dreimal 90 Minuten spielen. Aber du siehst bei beiden die Qualität, und jetzt haben wir über Ginny gerade gesprochen, hat ja auch, glaube ich, im ersten Testspiel, in seinen ersten Einsatzminuten hat er wahrscheinlich keine 20 Minuten gebraucht fürs erste Tor.
Genau,
hat und das
Testspiel direkt was gezeigt.
Genau, hat das Tor gemacht, aber viel schöner war, dass er nach seiner Auswechslung, haben wir uns kurz unterhalten, und er war unzufrieden.
Dass er raus musste?
Nee, sondern
dass er nicht noch eine Bude gemacht hat.
Er sagt, er hätte 3 machen müssen.
Oh, ja, anspruchsvoll.
Und das ist halt, das zeigt dann halt, dass er da bissig ist, ne? Und genau das, was wir hier brauchen. Mhm. Ne? Und da siehst du bei ihm ja schon, er ist heiß, ne? Er ist heiß, er ist hochmotiviert. Und von daher, glaube ich, ist das eine sehr gute Situation für uns und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen in der Rückrunde.
Ja, sicherlich, also spielt ja auch der Kontakt zu Esswein da noch was rein, sein alter Weggefährte aus Nürnberger Zeiten, glaube ich, tatsächlich sogar. Also ich glaube, er hat auch überlegt, ob er hier schon noch irgendwie jemand aus dem Kader kennt, und ich glaube tatsächlich, Esswein dürfte sogar tatsächlich...
Profifußballwelt ist klein, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, ja, deswegen, ich hatte auch überlegt. Aber klar, wenn es jetzt auch die familiäre Verbindung gibt, freut mich natürlich umso mehr.
Aber ihr habt jetzt nicht, ihr sagt jetzt nicht, die Jungs, die schon ein bisschen was älter sind, die müssen wir in Watte packen. Wenn es beschwerdefrei geht, dann wird voll trainiert. Also, was älter soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein.
Nein, aber also, wir haben keine Zeit für in Watte packen. Also in Watte packen, wir achten extrem auf Belastungssteuerung. Mhm. Uns ist allen bewusst, und gerade im Trainerteam ist bewusst, wo wir stehen. Und da bin ich wieder beim Wort malochen, und nur mit 1, 2, 3 und schönem Fußball kommst du da nicht raus. Die Basis ist erstmal hohe Intensität und gemeinschaftlich. Und da muss sich jeder auch einbringen in dieser Mannschaft, weil wir nur dann die Chance haben, die Punkte, die nötigen Punkte zu holen. Gleichzeitig natürlich schauen wir hin, wie gesagt, ist mir ja bewusst, wenn wir das Ganze reflektieren, dass er jetzt nicht viel Spielzeit hat. Mhm. Dementsprechend belasten wir ihn ja im Training, dass wir ihn an unsere Strukturen ranführen, ne, und gleichzeitig ihm die Möglichkeiten für die Körner geben, eine hohe Intensität im Training einfordern, wo ich immer sage, du bist ein sehr erfahrener Spieler, ich erwarte eine hohe Intensität. Wenn ich dann aber sehe, dass du in einem Training zu 90% des Trainings Vollgas gegeben hast, dann bin ich auch der Letzte, der dann sagt, komm, dann werden wir mit dir eine individuelle Lösung finden, mal vielleicht ein paar Minuten früher rein. Ne, aber in der Zeit, wo du trainierst, gibt es jetzt nicht hier mit 50%, also es gibt immer nur die 100%, und dann steuere ich lieber über die Zeit als über die Inhalte. Mhm.
Aber beide wären auch Kandidaten schon für die Startelf auf jeden Fall.
Grundsätzlich sind sie ja verpflichtet worden mit ihren Erfahrungen, dass sie auch Startelf-Spieler sein können.
Auf jeden Fall. Also ne? Davon gehe ich auch. Also ich frage halt nur, weil du ja gerade sagtest, ne, noch nicht sicher, wie mit Wettkampferfahrung etc., ob das dann schon für die erste Mannschaft schon reicht, oder ob du dann sagst, nee, wir haben hier noch eine etwas eingespieltere Version, die mir lieber wäre.
schöner Zwiespalt oder schmaler Grat, Spagat, weil wir müssen, wir hatten natürlich, haben wir ja gesehen in den Spielen vor der Winterpause, dass wir von den Automatismen schon einen guten Schritt nach vorne gekommen sind, da müssen wir sie jetzt in kurzer Zeit reinkriegen. Wir haben nicht viel Zeit in der Wintervorbereitung gehabt, dementsprechend war auch dieses Spiel sehr, sehr wichtig, was wir hier unter den Bedingungen durchgeführt haben, noch auf dem Trainingsplatz gegen Gladbach 2. Aber sie sind auf einem guten Weg und von daher sind sie definitiv eine Option.
Hättest du denn noch einen Wunsch, wenn du noch einen Wunsch frei hättest? Soll noch einer kommen? Wäre das cool? Und B,
wäre das möglich? Ist eine viel bessere Frage.
Ja, das sowieso. Also das gehen wir davon aus. Wenn das jetzt ginge, welche Position wäre es? Er wird der tiefe Schluck aus der Pulle genommen.
Die obligatorischen 5 Sekunden Nachdenkzeit, genau. Ne? Also ich bin erstmal sehr, sehr happy, dass wir 2 Spiele in der Offensive da gewinnen konnten. Ist ja nicht so, dass wir haben ja auch nachgewiesen jetzt in den letzten Spielen, was uns ja immer nachgesagt wird, wer soll da die Tore schießen? Ich glaube, wir haben auch in den letzten Spielen vor der Winterpause schon im Kader Spieler gefunden über ein höheres Selbstvertrauen, die auch jetzt die Qualität wieder zeigen. Dementsprechend sind wir dort erstmal sehr glücklich, dass wir 2 verpflichten konnten. Gegen weitere Geschenke wehre ich mich nicht, aber es muss halt passen, es muss im Gesamtpackage passen und der Verein ist jetzt auch gerade nicht in der Situation, wo einfach alles immer so einfach ist, auch finanziell, von daher muss es schon genau überlegt sein, aber da sind wir intern in den Gesprächen, im Austausch mit Chris und Bayer.
Ihr hattet ja noch einen Trainingsgast, Daniel Ontuzans.
Ja, aber der wird's nicht.
Mhm. Der wird's nicht, okay.
Der wird's nicht, das kann ich so sagen, der wird's nicht, weil nochmal ist... Da ist halt ein super spannender Spieler gewesen, aber wenn wir jetzt was machen, dann muss er, genau wie die beiden, die Qualität haben, direkt zu helfen. Ja. Weil für uns sind die nächsten 8 Wochen die entscheidenden. Ne, und wenn wir dann das Kapitel, wo wir alle dran glauben mittlerweile, bis zum Sommer schaffen des Klassenerhaltes, dann können wir sagen, wir machen im ersten Schritt auch weiter Spielerentwicklungen und auf Strecke. Aber jetzt brauchen wir in den nächsten 6, 8 Wochen brauchen wir sofort die uns weiterhelfen, um die nötigen Punkte zu holen.
Boris, schau mal, es liefert hier die Überleitung schon von sich aus. Da musst du gar nichts mehr abmoderieren oder anmoderieren.
Musst du nur noch reinmachen.
Wir wollten natürlich auch mit dir noch über die Jungs reden, die ja Perspektivspieler sind, die sich vielleicht beim MSV Duisburg in den kommenden Jahren, Monaten noch entwickeln. Ihr habt Yavuz, Batuhan Yavuz mit einem Profivertrag ausgestattet. Theoretisch, Kanina Lolo durfte sich auch zeigen jetzt in den Testspielen. Er hat gegen Eindhoven, glaube ich, 10 Minuten nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit direkt mal gezeigt, ich bin hier zum Tore schießen. Diese Jungs, wie arbeitest du mit denen? Du sagst ja klar, wir brauchen jetzt Leute. Schließt das den Sprung von der U19 in den Profikader aus?
Wie man ja sieht, nicht. Ich bin seit 3 Monaten hier. Ich glaube, seit den 3 Monaten hat Batu, glaube ich, kontinuierlich schon oben mittrainiert. Dann haben wir Kahn jetzt 3 Wochen vor Weihnachten zum ersten Mal mit oben dazugenommen. Haben dann immer in Abstimmung, und das gefällt mir sehr, sehr gut mit Uwe Schubert, wirklich, das ist hier ein sehr, sehr guter Austausch, den ich mir auch genauso wünsche, wo ich aber gleichzeitig auch immer gesagt habe, dass ich im Lizenzbereich, weil ich ja sehr lange in der Jugend war, auch diesen Austausch geben möchte. Das ist mir super wichtig, eigene Spieler zu fördern, und mit Uwe Schubert und dem NLZ klappt das wirklich sehr gut, und da haben wir gemeinsam, sportliche Leitung mit Uwe, entschieden, dass wir beide in die komplette kurze Vorbereitung nehmen, was wir ja auch gemacht haben. Jetzt ist Kahn zur Nationalmannschaft geflogen und von daher werden wir sie auch beide in der Rückrunde parallel zu den anderen Themen, werden sie kontinuierlich bei uns mittrainieren und wir werden sie da schon weiter an den Kader der ersten Mannschaft heranführen, an den Profifußball, weil es einfach noch ein deutlicher Unterschied ist zwischen A-Junioren Bundesliga und gegen wen du da spielst oder eben gegen die dritte Liga. Und ja. Der eine hat jetzt schon den Vertrag und von daher...
Und der andere?
Und kann ich deswegen sagen, er hat ihn nicht, kann ich aber deswegen sagen, dass sie also in der Rückrunde beide ja kontinuierlich bei uns mit sein, um diese Spieler zu entwickeln und mal sehen, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu.
Also könnte man vielleicht mal sagen, wenn es jetzt wieder taut und so ein bisschen grüner wird hier in Duisburg, dann könnte ein Kahn Inanolu vielleicht auch mal so seine ersten Drittligaminuten schnuppern?
Wäre Fahrradkette.
Heute schneit's.
Okay. Mehr oder weniger.
Ja, es fängt jetzt gerade tatsächlich an. Ne? Also es fängt gerade tatsächlich an.
Aber ich habe die Metapher natürlich verstanden.
Ja. Na, Fakt ist, Kahn ist ein interessanter Spieler. Aber die Thematik in den letzten Wochen, ich muss da ganz offen sagen, das hat auch aus meiner Sicht dann nicht immer zu 100% vielleicht dem Spieler gut getan, ist meine persönliche Meinung. Denn es geht darum, einen Spieler in Ruhe zu entwickeln. Es geht darum, auch Step für Step vorzugehen. Und ich finde, das ist jetzt genau der richtige Step. Der Junge ist bei uns dabei. Wir haben ihn im Fokus. Er wird individuell gefördert. Er wird im Profikader gefördert. Das ist der logische nächste Schritt. Wie schnell er sich da weiterentwickelt, wann vielleicht eine Situation in der Rückrunde aufgeht, das wissen wir drei nicht, das wissen wir bei Batu nicht, das wissen wir bei Kahn nicht. Hm. Schön ist, dass wir zwei so gute Spieler bei uns in den Reihen haben und sie voll bei uns im Fokus sind.
Ja. Jetzt müssen wir aus Zeitgründen so ein bisschen unsere Fragen rationieren sozusagen. Jetzt lass uns mal tatsächlich auf 60 noch blicken.
Auf jeden Fall.
Denn so ein paar Sachen, wir rechnen uns ja gerne Sachen aus, ne? Trainer lieben es und haben die entsprechenden Antworten in der Regel auf den Pressekonferenzen. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass Sebastian Mai zumindest mal wieder, auch wenn er seinen Job als Mittelstürmer sehr gut gemacht hat, für einen Innenverteidiger, an seine Stammposition zurückkehren kann. Ich fand Marvin Knoll hat das super gemacht, hat natürlich jetzt durch den Muskelfaserriss dann wahrscheinlich auch ein bisschen was wieder aufzuholen. Werden wir Sebastian Mai als Kapitän wieder in der Innenverteidigung sehen und lässt du uns schon ein bisschen reingucken, was du da planst?
So viel kann ich euch da nicht reingucken lassen. Also Fakt ist erstmal, dass es gut sind, dass beide, die du gerade genannt hast, jetzt mal zu 100% wieder trainieren können. Das ist erstmal sehr, sehr positiv in beiden Aspekten, wenn es vielleicht nicht jeder dann mitbekommen hat von den Zuhörern. Knolli hat ja jeder gesehen, hatte sich einen Faserriss geholt, war ja verletzt, hat eine überragende Reha über Weihnachten abgezogen. Da hast du einfach diesen Willen gesehen, unbedingt schnellstmöglich wiederzukommen. Hat mir sehr imponiert und ist jetzt tatsächlich seit gestern wieder Mannschaftstraining, schön, sogar jetzt schon wieder drin. Und bei Basti war es ja leider so, dass ihn ein starker grippaler Infekt ereilt hat. Mhm. Nach Weihnachten, was vielleicht nicht jeder da mitbekommen hat, der war also tatsächlich erstmal auch knapp 14 Tage komplett raus.
Wow. Okay.
Komplett raus und kam halt hier auch mit Trainingsrückstand an. Am 3. Januar war er ja gar nicht hier, der war ja noch eine Woche wirklich krankgeschrieben, ne, was natürlich bitter war. In dem Moment, wo wir sagen mussten, wir mussten natürlich auch da mal nacharbeiten. Von daher ist einfach super, super gut und schön, dass sie beide seit gestern ins Mannschaftstraining eingestiegen sind und auf die Ausrichtung auf 60, wie du gefragt hast. Ist es schön, dass ich mehrere Optionen habe?
Ja, da sind wir.
Ja,
da kommen die Phrasen zurück.
Ja, ist es schön, dass wir mehrere Optionen haben, aber tatsächlich müssen wir ja mal so ein paar Sachen diese Woche wirklich noch auch ausloten. Hm. Ne, mit den neuen Spielern, mit dem Zustand von Genie, von Ahmed, jetzt wie Knolli ins Training eingestiegen ist, wie Basti ins Training eingestiegen ist. Grundsätzlich haben wir positive Eindrücke in den letzten zwei Testspielen gehabt. Andere Spieler drängen sich auf. Also vor der Winterpause haben wir gute Spiele absolviert. Also es ist wirklich jetzt mal eine Situation, wo wir aus mehreren positiven Teilchen hoffentlich dann den Kuchen zusammensetzen oder backen, wo wir dann auch weiter erfolgreich ins neue Jahr 2024 starten am Samstag in 60.
Letzte Frage, und auch das lieben Fußballtrainer, generell lieben das Sportler, wenn man solche Fragen... Ja, sind
ich.
Ja, wir sollen mal würfeln, aber ich meine, du machst das bestimmt gerne, oder?
Ich liebe
ja. Also mit der Jacke muss er dann raushauen.
Ja, komm, ja. Da sind wir wieder, so schließt sich der Kreis, Herr Madrid.
Rein tabellarisch. Und rein von unserer Situation gesehen, 1860 und Halle, sind das Schicksalsspiele, Herr Schommers?
Nein. Okay. Nein, sind's nicht. Wir haben noch so viele Spiele vor uns, aber Fakt ist, wir haben eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance, genau jetzt in einer Woche ganz woanders zu stehen als da, wo wir jetzt stehen. Ne? Und von da sind es zwei brutal wichtige Spiele. Das ist mir und uns auch bewusst. Aber danach kommen noch genügend Spiele. Ne? Aber es wäre natürlich sehr, sehr wichtig und wünschenswert und vor allen Dingen auch eine Bestätigung, wenn wir in den nächsten Spielen schon weiter punkten könnten und dann eben auch so, wo ich sage, gut punkten könnten, weil dann haben wir einfach eine Situation, wo wir diesen Flow, den wir vor dem Winter haben, direkt wieder mit ins neue Jahr genommen haben und das bei zwei direkten Mitkonkurrenten, wenn wir da in beiden Spielen punkten, das wäre super.
Man kann sie zumindest Wegweiserspiele nennen. Können wir uns darauf einigen? Das passt, glaube ich, ganz
ja,
gut.
Ja, das passt schon. Ne? Also verlieren verboten.
Okay, verlieren verboten. Nehmen wir also, sehr gerne mit als Schlusswort.
Ja, ja, verlieren verboten. Aber ich nehme lieber mit, lieber beide mal gut punkten.
Okay.
Das sind wir doch wieder beim halbvollen Glas, und aber es sind sehr, sehr wichtige Spiele, aber ich habe ein gutes Gefühl.
Boris Schommers hat uns vor dem Spiel gegen 1860 München nochmal so ein bisschen mit reingenommen. Was steht an, kurz bevor es wieder losgeht, kurz vor dem ersten Pflichtspiel? Boris, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg euch natürlich am Wochenende in München.
Alle Daumen sind gedrückt.
Tim, du musst dich jetzt schnell auf den Weg zurück nach Madrid machen, musst deinen Flieger noch bekommen.
Und ja, da ist das Wetter besser.
Und wir, liebe Leute, hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.
Danke euch, danke.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.